Da ist dieser kurze Moment, ein kleiner Augenblick und du weißt ganz intuitiv, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Jetzt ist der richtige Augenblick, was zu sagen. Da erzählt dir jemand seine Story, seine Lebensgeschichte, seine Fragen, seine Herausforderungen. Und du merkst im Laufe dieses Gesprächs, jetzt muss was kommen. Jetzt solltest du den Mund aufmachen. Es ist spitz auf Knopf und du weißt ganz genau, wenn du diesen Moment verpasst, dann ist dein Gesprächspartner wahrscheinlich weitergezogen. Aber du weißt auch intuitiv, es ist herausfordernd, jetzt was zu sagen, die eine wesentliche, wichtige Frage zu stellen. Weil du ganz genau weißt, wenn du jetzt etwas sagst, dann dringst du damit in das Leben von Menschen ein. Du weißt genau, du musst sehr vorsichtig sein, diese eine Frage zu stellen. Verstehst du auch, was du liest? Weißt du, worum es geht im Glauben? Soll ich dir sagen, wer hinter deinen Sehnsüchten steht? Es braucht Mut, die richtige Frage zu stellen im Leben. Den Menschen, mit denen wir unterwegs sind, die dieselben Sehnsüchte haben wie du, dass wir denen irgendwann die richtige Frage im Leben stellen. Es braucht Mut, weil du weißt, dass wir damit letztlich Menschen einerseits entscheidend weiterhelfen können und andererseits aber auch Angst haben, wir könnten sie verlieren. Verstehst du auch, was du liest? Das ist sozusagen die Mitte von der Geschichte, um die es heute gehen soll. Und wir wollen mal diese Geschichte mal nicht aus der Perspektive betrachten, wie man sie sonst vielleicht tut, sondern wir wollen sie aus der Perspektive betrachten von einer Person, die vielleicht eigentlich eher so am Rande steht, die aber diese eine Frage einem Menschen mit auf den Weg gibt. Es ist die entscheidende Frage. Verstehst du, worum es im Glauben geht? Kann ich dir hier weiterhelfen? Man hat aus verschiedensten Untersuchungen immer eines festgestellt. Wenn Menschen am Beginn ihrer Reise des Glaubens stehen, dann ist da nicht nur die Bibel, die Predigt, sondern dann stehen in aller Regel Menschen im Hintergrund. Menschen, die einen begleitet haben, ob es der ehrenamtliche Mitarbeiter der Gemeinde ist, manchmal auch der Pastor, Pfarrer. Es können Freunde sein, Familienmitglieder, der Ehepartner, die eigene Mutter, der Vater, eigene Kinder oder Großeltern. Und wenn wir diese Frage stellen, verstehst du auch, was du liest, dann will ich uns gleich vorne ab mitgeben, dass wir es sind, du und ich, die diesen Job haben. Wenn wir das so verstehen als ein Bild, wie ein Mensch zum Glauben kommt, wenn wir das so verstehen, dass es wie eine Geburt ist, wie wenn ein neues Menschlein das Licht der Welt erblickt, dann wissen wir ganz klar, es ist der Job von Gott, der neues Leben schafft. Aber es wird immer so sein, dass ein Kind Gottes, ein neues Kind Gottes, nicht alleine auf die Welt kommt. Ein Kind Gottes, ein Mensch, das zur Bestimmung geschaffen ist, ein Kind Gottes zu werden, kommt nicht alleine auf die Welt, sondern braucht sozusagen Geburtshelfer. Und die Frage, die ich uns gleich von ab mitgeben möchte, lautet: Wollen wir Geburtshelferinnen und Helfer sein? Wollen wir dabei helfen, dass auch heute noch Menschen mit diesem Gott in Kontakt kommen? Nicht mit irgendeinem Gott, sondern mit dem Gott, der sich in Jesus Christus offenbart und gezeigt hat. Es ist die Geschichte von dem Kämmerer aus Äthiopien, der unterwegs war, und diese Geschichte steht in der Apostelgeschichte in Kapitel 8. Und da heißt es: Philippus aber bekam von einem Engel des Herrn folgenden Auftrag. Philippus ist der erste Begriff, das erste Wörtchen, um den geht's auch heute. Er spielt letztlich die entscheidende Rolle. Er bekam von einem Engel des Herrn folgenden Auftrag: Mach dich auf den Weg in Richtung Süden. Benutze die einsame Wüstenstraße, die von Jerusalem nach Gaza hinunterführt. Und er machte sich auf den Weg. Und als er diese Straße entlang ging, kam dort in seinem Reisewagen ein Äthiopier gefahren, ein Eunuch. Es handelte sich um einen hohen Würdenträger, den Finanzminister der Kandake, der äthiopischen Königin. Der Mann war in Jerusalem gewesen, um den Gott Israels anzubeten, und befand sich jetzt auf der Rückreise. Er saß in seinem Wagen und las im Buch des Propheten Jesaja. Der Heilige Geist sagte zu Philippus: Geh zu dem Wagen dort und halte dich dicht neben ihm. Philippus lief hin, und als er neben dem Wagen herging, hörte er den Mann laut aus dem Buch des Propheten Jesaja lesen. Verstehst du denn, was du da liest? Fragte er ihn. Wie kann ich es verstehen, wenn niemand es mir erklärt? Erwiderte der Mann, und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Der Abschnitt der Schrift, den er eben gelesen hatte, lautete: Man hat ihn weggeführt wie ein Schaf, das geschlachtet werden soll, und wie ein Lamm beim Scheren keinen Laut von sich gibt, so kam auch über seine Lippen kein Laut der Klage. Er wurde erniedrigt und all seine Rechte beraubt. Niemand wird über Nachkommen von ihm berichten können, denn sein Leben auf der Erde wurde ihm genommen. Der Äthiopier wandte sich an Philippus: Bitte sag mir, von wem ist hier die Rede? Spricht der Prophet von sich selbst oder spricht er von jemand anders? Da ergriff Philippus die Gelegenheit und erklärte ihm von dieser Schriftstelle ausgehend das Evangelium von Jesus. Als sie nun ins Gespräch vertieft die Straße entlang fuhren, kamen sie an einer Wasserstelle vorbei. Hier ist Wasser, rief der Äthiopier. Spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde? Und er befahl, den Wagen anzuhalten. Beide, Philippus und der Äthiopier, stiegen ins Wasser und Philippus taufte den Mann. Als sie wieder aus dem Wasser stiegen, wurde Philippus plötzlich vom Geist des Herrn ergriffen und an einen anderen Ort versetzt. Und der Äthiopier sah ihn nicht mehr. Trotzdem erfüllte ihn eine tiefe Freude, als er nun seine Reise fortsetzte. Liebe Gemeinde, was ist das für ein faszinierender Mensch, der so sehr von Sehnsucht nach Wahrheit getrieben ist, der sich von so einem langen Heimatort aufmacht, um endlich am Ziel seiner vielen Fragen zu kommen. Es gibt ja so Menschen, die machen sich ein Leben lang auf die Suche nach der Wahrheit, nach einer Problemlösung. Also es gibt ja auch viele Erfinder und Leute, die ein Leben lang forschen, sei es ein Robert Bosch, der damals mit 1000 Sachen hantiert hat und geforscht hat, sich gegen alle Widerstände durchgesetzt hat an der Charité, um endlich irgendwelche Impfdosen auf die Welt zu bringen, auf den Markt zu bringen. Wir denken an einen Thomas Edison, der die Glühlampe erfunden hat, die ein Leben lang geforscht haben. Es ist faszinierend, dass auch dieser Mensch sich aufmacht, die Lösung seines Lebens zu finden. Und er sucht jetzt nicht irgendeine Erfindung, sondern er sucht nach Gott. Er ist ein Gottsucher und er macht sich auf den Weg und dann ist ein Stopp. An der entscheidenden Stelle kommt er nicht weiter. Wir lesen hier in der Geschichte, dass er sich schon auf der Rückreise wieder befunden hat. Dass er alles in die Waagschale geworfen hat, er sich eine Schriftrolle, eine super seltene Schriftrolle wahrscheinlich in Jerusalem gekauft hat, um es zu verstehen. Und er kommt nicht weiter. Es heißt doch immer so schön, wer suchet, der findet, oder? Hier erleben wir, dass ein Mensch alles in die Waagschale wirft. Und er kommt an der entscheidenden Stelle im Glauben nicht weiter, bis er auf einen Mann trifft. Wo kommt der eigentlich her? Keine Ahnung, wie das damals gelaufen sein muss. Aber Philippus, er war jedenfalls da, plötzlich, unvermittelt, und er stellt ihm diese Frage: Verstehst du auch, was du liest? Und damit wir selber ein bisschen Mut bekommen, auch heute, in unserem Umfeld, diese Frage zu stellen, will ich uns ein bisschen motivieren und Mut machen und will uns vor Augen malen, was das hier eigentlich für ein Mensch war, für einen Mann war, der sich aufgemacht hat, Gott zu suchen. Und das Erste, was wir hier an diesem Kämmerer sehen können, dass er Gott suchte und er hatte auch das klare Ziel, auch Gott wirklich zu finden. Also es klingt einfach, wer was sucht, der will auch finden. Aber ich habe so den Eindruck, dass es heute modern ist, dass man mit dem Philosophen Sokrates wieder sagt: Ich weiß, dass ich nichts weiß. Wir sind Suchende und das ist unverfänglich, da tut man keinem Menschen weh. Wir sind ein Leben lang Suchende auf dem Weg, wir haben keine Antworten, wir wissen es auch nicht, aber wir sind einfach mal auf der Suche, der Weg ist das Ziel und am Ende werden wir wahrscheinlich alle auch das Ziel irgendwie erreichen. Der Kämmerer, der war nicht so drauf. Der hat Gott gesucht und er wollte ihn unbedingt finden, denn er hatte alles. Er hatte wirklich alles. Aber das eine hatte er nicht. Was war er für einer? Es war ein Finanzbeamter am Hof der Kandake. Was ist eine Kandake? So haben sich damals in der Antike sozusagen die Frauen genannt, die damals geherrscht haben, die Königinnen waren. Also in aller Regel gab es in Ägypten und anderswo Pharaonen, das war der Titel der Männer. Kandake, das war der Titel der Frauen, der Herrscherinnen. Und damit es am Hof keine Loyalitätsprobleme gab, gab es natürlich Eunuchen. Und diese Männer, die hatten eben die Eigenschaft, dass sie sozusagen am Hof der herrschenden Frauen kürzer gehalten worden sind. Also so im wahrsten Sinne des Wortes. Also die wurden beschnitten. Und sie wurden nicht nur an der Vorhaut beschnitten, sondern schnipp, schnapp. Da war nichts mehr da. Also so war das am Hof der Kandake und dadurch hatten die Frauen loyale Männer gehabt, sie haben sich ins Zeug gelegt und dieser Mensch, er hatte alles, bis auf Kinder wahrscheinlich, und er wusste trotzdem, ihm fehlt was. Er wusste, Philosophie ist das nicht das, was ihn ausfüllt. Reichtum war es auch nicht, es war nicht Erfolg, es waren auch nicht Religionen. Und deswegen sehen wir an diesem Mann hier, er sucht nicht einfach nur um des Suchens willen, sondern dieser Mann, er will finden. Wenn wir diese Frage stellen wollen, wenn wir den Mut dazu haben wollen, verstehst du, was du liest, dann sollten wir nicht vergessen, dass auch heute Menschen auf der Suche sind, um zu finden, weil sie Lösungen, weil sie Antworten haben wollen. Das Zweite ist, etwas versteckter an diesem Menschen können wir buchstabieren und nachverfolgen. Dieser Mensch, er hatte schon eine Geschichte mit Gott. Er hatte womöglich schon auch eine Geschichte mit dem Glauben. Wenn wir uns vor Augen halten, diese Frage zu stellen, verstehst du, was du liest? Dann könnte man manchmal denken, ach Mensch, diese Leute, die da umherirren, gottlos durch die Welt tigern, was wissen die schon? Wir sollten nicht vergessen, dass das Menschen sind, die haben schon in aller Regel eine Geschichte mit Gott. Die haben sich schon Gedanken gemacht und ich bin vielleicht die letzte Stellschraube, der letzte Anstoß. Denk nicht, da ist noch nichts passiert, du bist Nummer eins und wie sollst du jetzt da ein Gespräch auf den Glauben bringen? Vielleicht bist du schon die Nummer 25 oder 30. Es fehlt nur noch das i-Tüpfelchen. Warum? Denn hier können wir davon ausgehen, dass dieser Kämmerer wahrscheinlich schon in seiner Heimat eine jüdische Kolonie vorgefunden hat. Dass er schon etwas geahnt hat, gewusst hat, da gibt es einen Gott, der den Himmel und die Erde geschaffen hat, der der Schöpfer aller Dinge ist. Er wusste etwas von der Tora, von dem Alten Testament. Und deswegen ging er nicht irgendwohin, sondern er ging nach Jerusalem. Und wir können vielleicht auch davon ausgehen, dass er sogar ein Mensch war, der etwas von Gottes Verheißungen kannte. Was sind Verheißungen? Es sind Versprechen, die Gott einem gemacht hat und nicht einfach so ins Blaue hinein, sondern dass das konkrete Versprechen sind. Und er hat sich womöglich vor allen Dingen an diesem Versprechen festgehalten, das ihn existenziell betroffen hat. Und das war zunächst einmal niederschmetternd. Das steht doch glatt im 5. Buch Mose in Kapitel 23. Kein Entmannter oder Verschnittener soll in die Gemeinde des Herrn kommen. Das darf nicht wahr sein. Da macht sich ein Mensch auf die Suche. Kommt weit hergereist aus dem südlichsten Zipfel von Ägypten. Da war damals Äthiopien, kurz an der Grenze zum Sudan. Da macht sich ein Mensch auf die Suche. Er nimmt Urlaub, er nimmt freie Zeit, er investiert Geld ohne Ende und dann kauft er sich so eine teure Schriftrolle und liest diesen niederschmetternden Satz. Also ihr Lieben, ich habe manchmal den Eindruck, dass auch Christen in unserer heutigen Zeit bei manchen Fragestellungen so am liebsten bei Mose stehen bleiben würden. Ich sage jetzt einfach mal ein bisschen salopp. Da ist klare Kante. So tun, ergehen, Strafe, Konsequenz, sofort. Da sterben Menschen, die fallen tot um, die werden verbrannt, die werden gesteinigt, die werden was auch immer, was mit diesen Menschen passiert. Ist doch super. Hat man eine ganz klare Ordnung. Wie niederschmetternd muss das gewesen sein für diesen Eunuchen, für diesen Entmannten? Und vielleicht war das auch so, dass dieser Eunuch in Jerusalem war und dass er dann dieses Wort auch gehört hat im Tempel und dass dann auch ein freundlicher Jude ihm gesagt hat, das ist schön, dass du suchst, aber soll ich dir was sagen? Du wirst nicht bis ins Letzte dabei sein können. Tut mir leid. Ich frage mich manchmal auch heute, könnte das auch bei uns so sein, dass Menschen aufgrund ihrer Biografie, ihrer Lebensgeschichte, was auch immer das ist, ja, so den leisen Eindruck haben, bis ins Letzte dabei sein, das wird nicht reichen in diesem Club. Ich rede jetzt mal allgemein, ja. Das wird nicht reichen. Mit meiner Biografie werde ich nicht wirklich angenommen. Keine Ahnung, warum dieser Spruch da drin steht. Aber Gott sei Dank hat selbst die Bibel eine Entwicklung auch vorgenommen. Gott sei Dank hat auch dieser Kämmerer nicht sein Suchen aufgegeben, sondern einige Jahrhunderte später, da gibt es diesen Vers hier im Propheten Jesaja. Der Verschnittene soll nicht sagen, siehe, ich bin ein dürrer Baum. Denn so spricht der Herr den Verschnittenen, die meine Sabbate halten und erwählen, was mir wohlgefällt, und an meinem Bund festhalten, denen will ich in meinem Hause und in meinen Mauern ein Denkmal und einen Namen geben. Das ist besser als Söhne und Töchter. Einen ewigen Namen will ich ihnen geben, der nicht vergehen soll. Hier verspricht Gott den Entmannten, dass die Tür aufgehen wird. Was für eine Hoffnung, was für eine neue Perspektive. Und er krallt sich fest an diesem Propheten Jesaja und er liest weiter und er liest von vorne bis hinten die ganzen Propheten Jesaja durch, auch noch auf der Heimreise. Und dann bleibt er an dieser Stelle hier stehen. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Diese Stelle steht nur ein paar Verse vor den Versen, die er laut vorgelesen hatte in seiner Pferdekutsche. Es ist die entscheidende Stelle im christlichen Glauben. Die Juden wollen es bis heute nicht wahrhaben, dass hier von Jesus Christus die Rede ist. Viele Theologen halten sich auch fern, dass sie das auf Jesus Christus beziehen. Und was für ein Geheimnis ist das doch auch, ja, bis heute. Dass da Gott selbst Krankheit, Schmerzen, Schuld und Missetat dieser Welt trägt. Und der Kämmerer weiß, er gehört irgendwie dazu. Er ist in dieses Geschehen irgendwie mit drin. Aber er kann es nicht begreifen. Also er liest es, er kann es irgendwie verstehen, aber er begreift es nicht in der Tiefe. Und deswegen können wir hier auch sehen, an der entscheidenden Stelle im christlichen Glauben sind Menschen angewiesen auf dich und auf mich. Dass wir diese eine Frage stellen: Weißt du, was du da liest? Verstehst du es in der Tiefe, dass das auch dieser Mann Gottes ist, der das Wohl und Wehe über dich bestimmt und der dir die Türen auftut zu Gott? Aber wie sollte er es auch verstehen? Christlicher Glaube ist damals wie heute erklärungsbedürftig und nicht ohne weiteres verständlich. Es reicht nicht, dass ein Mensch Gott sucht. Der Mensch muss erfahren, dass auch Gott den Menschen sucht. Dazu will Gott dich und mich gebrauchen. Deswegen wollen wir im Herbst, das mal so nebenbei, deswegen wollen wir ab Herbst auch eine neue Kleingruppeninitiative starten, hier in unserer Gemeinde. Nicht nur mit Kleingruppen, die länger Bestand haben, sondern auch mit kurzzeitigen Kleingruppen für 4, 5, 6 Male über einige Wochen hinweg, dass wir uns gegenseitig diese Frage stellen: Verstehst du, was du da liest? Aber dass auch Menschen dazukommen können, ihre Fragen loszuwerden. Und wir hoffen, das ist ein Werkzeug, das ist ein Instrument, dass es auch in Bietigheim um sich greift und dass Menschen in Bietigheim mit ihren Sehnsüchten, mit ihren Fragen bei uns Antworten finden. Ich möchte nun zum Abschluss nochmal uns vor Augen halten, was wir von diesem Philippus lernen können. Dieser Philippus, er war einer der 7 Diakone, den die Apostel in Jerusalem zu ihrer Unterstützung eingesetzt haben. Also das war keiner, der jetzt ganz vorne dran war. Das war kein Gemeindegründer, wie Paulus es war. Es war ein Diakon. Also der hat zwar nicht nur gewerkelt mit den Händen, es war nicht nur tätige Nächstenliebe, er hat auch geredet, er hat gepredigt. Und offensichtlich war es einer, der konnte so mit Menschen, ja. Der hat den richtigen Ton getroffen. Er kam damals aus Jerusalem, er ist auch geflohen, als die erste Christenverfolgung aufgekommen war. Und dann lesen wir in dem Kapitel davor, vor unserem Text, dann lesen wir davon, in der Geschichte davor, dass er einen riesigen Aufbruch erlebt hat in Samaria. Es war ein Mensch, das kann man sich nur als Vorbild nehmen. Es war ein Mensch, der hat gepredigt, und wisst ihr, was die Reaktion war? Große Freude. Große Freude. Die Leute waren nicht verprellt, die Leute waren nicht gelangweilt, die Leute, die waren nicht erzürnt und erbost über das, was sie gehört haben. Es war eine große Freude in der Stadt. Das war ein hartes Pflaster. Samaria, wer diese Stadt, die Gegend kennt, schwierig. Menschen, die irgendwie religiös angehaucht waren, etwas wussten vom Judentum, aber dann in der Welt versumpft und versackt sind. Das ist nicht so leicht. Auch hier gibt es noch eine Ahnung von Gott, aber viel mehr als Ahnung. Der Philippus, er hat den Ton getroffen. Es war eine große Freude in dieser Stadt und dann kommt dieser krasse Auftrag. Das Leben tobt, es ist genug zu tun und dann kommt dieser Auftrag, mach dich auf, geh in den Süden, fahr auf der Straße, die öde, blöde, einsam ist, eine Wüstenstraße, wo auch immer, irgendwo zwischen Jerusalem und Gaza, irgendwo in Gaza, nicht das Gaza von heute, sondern wahrscheinlich irgendeine alte Ruinenstadt, da wo wirklich kein Mensch hinfährt. Und er wird sich wahrscheinlich gefragt haben, was um alles in der Welt soll ich da tun? Aber er tut es. Und deswegen als Denkzettel mal für uns ein erstes, sei offen für Gott und seinen Auftrag. Sei offen für Gott und seinen Auftrag. Und dann ein zweiter Punkt, er ist nicht nur für Gott offen, sondern er ist auch offen für Menschen und er hört ihnen zu. Er soll nämlich hingehen zu dem Wagen und nicht sofort aufspringen und ihn erschlagen mit der Bibel, sondern er soll erstmal nur neben dem Wagen hergehen und einfach mal den hier machen. Zuhören. Offen für Menschen sein, offen für ihre Nöte und Sorgen und Lebensfragen. Aber dann auch letztlich diese eine Frage zu stellen, verstehst du, was du liest? Und ich will uns last but not least auch gerne sagen, um diese Frage zu stellen, braucht es auskunftsfähige Christen. Es braucht auskunftsfähige Christen. Und wir gehören eigentlich zu einer Gruppe, die eigentlich von Haus aus viel mitbringen. Ja. Wo ein starkes Gepräge ist von zu Hause, hier in der Gemeinde, durch alle Altersschichten hindurch, am besten vom Krabbelkreis an. Und am Ende, so mit Anfang oder mit Anfang 20, wenn man denn so mitten im Leben steht, da ist man mit allen Wassern gewaschen, man ist gewappnet und man steht komplett fest im Glauben. Schön wär's. Schön wär's. Die Realität, würde ich mal gelinde gesagt behaupten, auch in unseren Kreisen, das nimmt stark ab. Das nimmt stark ab. Was ist wirklich noch an Fundus da? Wenn wir uns überlegen, die Frage zu stellen, verstehst du, was du liest, dann braucht es auskunftsfähige Christen. Ein Politikwissenschaftler und katholischer Publizist, Andreas Püttmann, der hatte sich auch mal jüngst zu Wort gemeldet wegen den ganzen Kirchenaustritten. Und in aller Regel liest man ja großes Jammern und Wehklagen, warum so viele austreten. Er hat den Spieß umgedreht und gesagt, ich wundere mich eigentlich, dass so wenig austreten. Es müssten Horden und Massen aus der Kirche austreten. Warum? Weil Umfragen längst bestätigen, dass selbst in der katholischen Kirche nur noch circa 35% an den dreieinigen Gott glauben. Also nicht glaubst du irgendwo an so ein irgendetwas Höheres, sondern glaubst du an den dreieinigen Gott. 35%, das wusste ich auch nicht. Bei den Protestanten ist es, glaube ich, nicht viel besser, wahrscheinlich noch weniger. Also da müssten eigentlich jedes Jahr Millionen und Abermillionen austreten, wenn sie konsequent wären. Warum bleiben sie in der Kirche? Wegen Tradition. Familienfeste, die Kirchen sehen schön aus, man kommt da zur Ruhe, hat auch was Ästhetisches und die Kirchen machen ja noch viel Soziales. Das weiß auch der Staat, sonst wäre da schon längst auch vieles andere weg, Privilegien und so weiter. Denn dann muss es der Staat machen. Ja, also die Kirche ist, weiß ich, zweitgrößter Arbeitgeber oder irgendwie sowas. Also da sind viele Leute, die machen gute Dinge, deswegen bleibt die Kirche. So. Aber der Püttmann, der sagt, es müssen eigentlich Horden und Massen austreten aus der evangelischen Kirche. Umgekehrt gilt aber auch, wo Menschen auf auskunftsfähige Christen treffen, da kann es auch heute noch passieren, dass nach dieser Reise so ein Mensch auf einmal sagt, hier ist ja ein Fluss. Was spricht's dagegen, dass ich mich taufen lasse? Und für uns, was spricht es dagegen, wenn hier in unseren Räumen Taufen stattfinden, die gar keine christliche Prägung hatten vorher? Was spricht es dagegen, mit dieser Hoffnung unterwegs zu sein? Wir wollen zum Abschluss mit diesem Gott reden und wem es möglich ist, der erhebe sich dazu. Herr Jesus Christus, du, der du diese Welt geschaffen hast, der du Anfang und Ende bist und diese Welt liebst und erhalten hast bis auf den heutigen Tag, der die Menschen sucht und sie einlädt, zu dir nach Hause zu finden. Wir bitten dich für unsere Zeit, für diese Tage, in denen wir stehen. Mach uns bereit, jedem Menschen Rede und Antwort zu stehen, der nach der Hoffnung fragt, die uns erfüllt. Gib uns Mut, gib uns den richtigen Ton und dass wir die richtigen Fragen stellen. Wir bitten dich für uns als Gemeinde, lass uns so ein Ort sein, wo Menschen Antworten finden. Wo Menschen ankommen mit ihrer Geschichte. Dass sie sich nicht aufhalten lassen, aber dass wir ihnen aber auch kein Stolperstein sind. Dass wir Ja sagen können, so wie du jeden Menschen geführt hast im Leben. Wir danken dir für das Potenzial, was du auch hierhin hineingelegt hast. Dass du uns bestimmt und beauftragt hast, Zeugen zu sein in dieser Welt. Öffne unsere Augen auch in unserem Bekanntenkreis, in unserem Arbeitsumfeld, in der Nachbarschaft, in den Vereinen, wo Menschen auf der Suche sind nach dir. Wir bitten dich für die Zeit, in der wir stehen, für die Politik, für die Entscheidungsträger in unserem Land. Gib du und erhalte du ihnen die Ehrfurcht vor dir. Erbarme du dich, auch da, wo Gesetzgebungen immer mehr und immer weiter sich von dir, von deinem Wort sich entfernen. Wir bitten dich für die anstehenden Auseinandersetzungen, auch in der Abtreibungsfrage, in der Frage, wie damit umgegangen werden sollen, wie auch Minderheiten ja, Rechte bekommen, wie sie Gerechtigkeit erfahren können. Du weißt um die große Migrationsdebatte, über die Asylfrage, wie es mit dem Krieg weitergehen soll, wie unser Land, wie die EU sich verhalten soll. Wir bitten dich für die anstehenden Wahlen auch weiter in unserem Land. Ach Herr, erbarme du dich. Hilf, dass es ein neues Fragen, ein neues Sehnen nach dir gibt. Und alles, was uns im Herzen noch weiter beschäftigt, wollen wir zusammenfassen mit den Worten, die du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir stellen uns unter Gottes guten Segen. Unter Friede Gottes, der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, der behüte und bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.